In der ersten Vorlesung wollen wir zunächst mal erläutern, womit wir uns überhaupt beschäftigen wollen. Wenn man sich zurückbesinnt, in der Vorlesung Höhere Mathematik für Ingenieure Teil 1 wurde das Konzept der Differenzierbarkeit erklärt, und zwar für Funktionen, die auf einer Teilmenge von R definiert sind und im einfachsten Fall auch Werte in R haben. Auf der Seite 1, die Relation Stern, ist die entscheidende Definition. Man sagt, eine Funktion von diesem Typ hat eine Ableitung im Zeitpunkt t0, wenn eben der Limes t geht gegen t0 des Differenzenquotienten f von t minus f t0 dividiert durch t minus t0 existiert. Das, denke ich, ist eine bekannte Definition und gleichzeitig sieht man, diese Definition, die hat kein Analogon, wenn man Funktionen betrachtet, die definiert sind jetzt auf einem Raum Rm, Werte haben in einem anderen Raum Rn, vorausgesetzt m, die Dimension des Definitionsbereiches, ist größer oder gleich 2. Der Grund ist ganz simpel. Wie wollen Sie in diesem Fall die Relation Stern hinschreiben? Sie können schlecht durch Vektoren dividieren. Dem einen oder anderen ist vielleicht bekannt, dass man in diesem höherdimensionalen reellen Fall kompliziertere Begriffsbildungen für die Ableitung hat. Man kennt den Begriff der partiellen Ableitung, den Begriff der totalen Ableitung. Das sind aber alles Dinge, die sozusagen auf den rein reellen Fall beschränkt sind. Blättern wir um auf Seite 2, da steht Sonderfall. Der Sonderfall bezieht sich darauf, unsere Funktion f ist jetzt auf R2 definiert und hat auch Werte in R2. Das sollte man ein bisschen großzügig interpretieren, die Vorstellung hier, f ist definiert auf einer Teilmenge des R2. Warum ist das ein Sonderfall? R2, die Erinnerung sollte einsetzen, ist gleichbedeutend mit der Menge c der komplexen Zahlen und in der Menge c kann man natürlich dividieren. Und das heißt, völlig analog zu dem, was man auf der vorigen Seite gemacht hat, kann man Differenzenquotienten hinschreiben und untersuchen, ob diese Differenzenquotienten eventuell einen Limes haben, wenn man den Punkt Z, nennen wir den jetzt, gegen einen fixierten Punkt Z0 konvergieren lässt. Auf der Seite 2 unten steht in ganz kurzen Worten sozusagen die Umschreibung des Begriffes Funktionentheorie. Damit ist gemeint die Diskussion von Funktionen f von c nach c. Wieder mit der Nebenbemerkung, die Funktion muss nicht auf ganz c definiert sein, es reicht, wenn f auf einer Teilmenge definiert ist. Von solchen Funktionen, die Stern erfüllen an irgendeiner Stelle. Und was noch mit eingeschlossen ist, und das wird ein ganz wesentlicher Bestandteil sein, wir ziehen Konsequenzen aus diesem Konzept der komplexen Differenzierbarkeit. Auf den ersten Blick, wenn Sie auf Seite 3 oben schauen, klingt das nicht besonders spannend. Im Reellen hat man das ganze Programm ausgeführt, Begriff der reellen Differenzierbarkeit für Funktionen einer Veränderlichen. Und jetzt geht es formal darum, das Ganze nachzumachen, wenn die Funktion von einer komplexen Variablen abhängt. Es stellt sich aber raus, und dazu muss man die Vorlesung eine Zeit verfolgen, dass die Forderung Stern von Seite 1 jetzt im komplexen Fall viel stärkere Konsequenzen hat, als man das im Reellen kennt. Zum Beispiel ein typisches Modell für solche komplexen Aussagen ist auf der Seite 3 in der zweiten Hälfte aufgeschrieben, der berühmte Satz von Liouville. Da hat man jetzt tatsächlich eine Funktion, die auf der ganzen komplexen Ebene definiert ist, Werte in der Menge der komplexen Zahlen hat, und man verlangt, dass die Relation Stern an jeder Stelle erfüllt ist. Das heißt, nochmal aufgeschrieben, die Größe f' z0, formal definiert als Limes z gegen z0, f von z minus f z0, dividiert durch z minus z0, dieser Limes existiert für alle Punkte z0 aus C. Man kann an jeder Stelle z0 komplex differenzieren. Und die Aussage des Satzes von Liouville, Wenn man dann noch weiß, die Funktion ist beschränkt, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie die Funktion f aussieht. Nämlich dann muss die Funktion f konstant sein. In der allerletzten Zeile noch eine andere prominente Folgerung. Wiederum eine Folgerung eigentlich aus unserem Konzept der komplexen Differenzierbarkeit. Etwas enger formuliert, eine Konsequenz beispielsweise aus dem Satz von Liouville. Der berühmte Fundamentalsatz der Algebra, der sagt, dass jedes Polynom über C zumindest eine Nullstelle hat. Vergleichen wir das mal auf der Seite 4 oben mit der reellen Situation. Im Reellen ist der Satz von Liouville offensichtlich falsch. Ein einfaches Beispiel, die Funktion f von R nach R sei einfach die Sinusfunktion. Die Sinusfunktion ist überall differenzierbar, offensichtlich beschränkt, aber mitnichten konstant. Was hiermit angedeutet werden soll, ist einfach die Feststellung, komplexe Differenzierbarkeit hat viel mehr Implikationen, als es im Reellen der Fall ist. Das sind Dinge, mit denen wir uns im Verlauf der Vorlesung beschäftigen werden. Was wir voraussetzen, wenn wir über komplexe Differenzierbarkeit reden, ist natürlich eine gewisse Vertrautheit mit komplexen Größen. Und in Kapitel 7 des HMI-Skripts, da stehen ganze Sammlungen von Fakten über C und komplexe Funktionen. Wir werden voraussetzen, dass man mit komplexen Zahlen rechnen kann. Das heißt, die Menge C sollte vertraut sein als Körper. Das heißt, man sollte wissen, wie man mit komplexen Zahlen umgeht. Was man auch wissen sollte, wie Potenzreihen auf C definiert sind und welches Verhalten diese Potenzreihen haben. Prominentes Beispiel in der Mitte von Seite 4, die Exponentialfunktion e hoch z als unendliche Reihe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät mal z hoch k. Was wir auch benötigen, auf der unteren Hälfte von Seite 4, wir müssen topologische Begriffe benutzen. Das heißt, wir müssen damit umgehen können, was offene Mengen, abgeschlossene Mengen in C sind. Wir reden über Konvergenz von Folgen komplexer Zahlen. Das sind natürlich keine neuen Begriffe, weil das sind Spezialfälle der Begriffsbildungen, die man vom Rn her kennt, wenn man n gleich 2 wählt. Sind also, denke ich oder hoffe ich zumindest, vertraute Konzepte. Ein paar Beispiele und Anmerkungen auf den Seiten 4a und b. Nochmal kurz zusammengefasst. So wurde ja der Körper C der komplexen Zahlen konstruiert. Als Menge ist C nichts anderes als R2. Zum Beispiel die komplexe Zahl 1 plus 4 mal i ist gleich dem geordneten Paar mit erster Komponente 1 und zweiter Komponente 4. Eine ganz wichtige Zahl, die Zahl i, die imaginäre Einheit in dieser Schreibweise als geordnetes Paar, ist das genau das Paar mit erstem Eintrag 0, zweitem Eintrag 1. Diese Zahl heißt imaginäre Einheit. Die entscheidende Eigenschaft von i ist eingerahmt, nämlich i Quadrat ist minus 1. Das heißt, wenn man i in der Menge der komplexen Zahlen mit sich selbst multipliziert, ist das Ergebnis die natürliche Zahl minus 1. Die Menge R findet man wieder in der Menge C der komplexen Zahlen. Gemäß der Identifikation reelle Zahl T wird identifiziert mit der komplexen Zahl T plus 0 mal i oder dem geordneten Paar erster Eintrag T, zweiter Eintrag 0. Jetzt haben wir gerade schon die Multiplikation in C angesprochen, nämlich bei i Quadrat gleich minus 1. Wer vergessen hat, wie man komplexe Zahlen multipliziert, der kann ganz formal vorgehen. Man gibt sich vier reelle Zahlen vor, nämlich a, b, x, y, und betrachtet die komplexen Zahlen x plus i, y und a plus i, b. Die möchte man multiplizieren. Wir sind in der drittletzten Zeile von Seite 4a. Wie multipliziert man? Ja, man multipliziert die beiden Klammern aus, wie man das immer macht, und beachtet die entscheidende Forderung i Quadrat gleich minus 1. Dann sortiert man das Ganze in Terme, die rein reell sind und solche, die ein i vor dem reellen Eintrag haben. Das Ergebnis, letzte Zeile, wenn man formal so vorgeht, ist das xa minus yb plus i, Klammer auf, x mal b plus y mal a. Da sieht man, Realteil des Produkts ist xa minus yb, der Imaginärteil xb plus ya. Eine weitere wichtige Operation, Seite 4b oben, ist die sogenannte Konjugation, sprich Strich über die komplexe Zahl, bedeutet, der Imaginärteil wird mit einem Minuszeichen versehen. Also 1 plus 2i quer oder konjugiert ist 1 minus 2i. Die Schreibweise ist ganz praktisch. Das sehen Sie an der nächsten Rechnung. Wenn Sie z mal z quer ausrechnen, komplexes Produkt, dann ergibt sich gerade x² plus y². Und das ist zur Erinnerung gerade die euklidische Norm von z, die beiden senkrechten Striche um das z, zum Quadrat. Wenn man die euklidische Norm hat, haben wir vorhin schon erwähnt, wir sind auf R2, haben die euklidische Norm, dann ergeben sich eben Begriffe wie Konvergenz von Folgen komplexer Zahlen. Man weiß, wann eine Menge offen ist und diese Begriffe werden gebildet eben bezüglich der euklidischen Norm. Die Division. Was macht man da? Man nimmt eine komplexe Zahl, natürlich nicht 0, und guckt sich 1 durch z mal an. Und 1 durch z lässt sich mit der Konjugation schreiben als z quer dividiert durch die euklidische Norm von z zum Quadrat. Das bedeutet in Konsequenz, letzte Zeile von Seite 4b, wenn man die komplexe Zahl w dividieren will durch die komplexe Zahl z, z ungleich 0, dann ist das Ergebnis w mal z quer dividiert durch die euklidische Norm von z zum Quadrat. Also ich hoffe und denke, dass Ihnen diese Sachverhalte noch geläufig sind. Und wenn nicht, so im Verlaufe der Vorlesung wird sich einiges an Routine wieder einstellen. So viel als Vorspann. Auf der Seite 5 in Abschnitt 22.1 geht es jetzt um den Begriff der komplexen Differenzierbarkeit. Und damit verbunden den Begriff der holomorphen Funktion. Ja, die Notationen, die wir benutzen, sind eigentlich die, die man im Komplexen auch in der Regel findet. Das heißt, die Variable z wird geschrieben als x plus i y mit x, y reell. Und wir schauen uns eine Funktion an, die ist definiert auf einer Menge u, die Funktion f. U ist eine Teilmenge von C und die Funktion f soll Werte haben, auch in der Menge der komplexen Zahlen. Die Funktion f wird auch entsprechend in Real- und Imaginärteil zerlegt. Das ist eingerahmt. Auf der Seite 5 finden Sie die Darstellung f von z ist Realteil von f, genannt U, an der Stelle x, y plus imaginäre Einheit mal Imaginärteil genannt V von F an der Stelle x, y. Natürlich könnte man auch U von z und V von z schreiben, aber ich habe hier die andere Schreibweise aus später ersichtlichen Gründen bevorzugt. Real- und Imaginärteil, klein u und klein v von f, sind natürlich Funktionen, die auf der Menge u definiert sind, aber reelle Werte haben. Unten auf der Seite 5 ist auch nochmal ein Bildchen gemalt. Sie sehen die Menge U in der komplexen Ebene. Die Achsen sind beschriftet mit X-Achse. Die Y-Achse heißt jetzt IY, das ist die imaginäre Achse. Entsprechend auf der rechten Seite die U-Achse. Die Achse für die Koordinate V bezeichnet mit I mal V. Und die Abbildung f transportiert die linke Menge u eben in die rechts aufgemalte Menge fu. Die entscheidende Definition steht auf der Seite 6. Da wird ganz Als ganz wesentlich zunächst mal vorausgesetzt, topologische Eigenschaft der Menge U, die Menge U soll offen sein. Bedeutet zur Erinnerung, um jeden Punkt aus der Menge U gibt es eine Kreisscheibe um den Punkt, die ganz in der Menge drin liegt. U soll also diese topologische Eigenschaft haben und f eine Funktion von dieser Menge U in die komplexen Zahlen. Teil 1 der Definition. Wir übernehmen jetzt unsere Definition Stern von Seite 1, die wir aus dem Reellen hatten. Das heißt, wir fixieren einen Punkt Z0 aus U und wir nennen f die Funktion in Z0 komplex differenzierbar, genau dann, wenn der Limes z gegen Z0 von f von z minus fz0 durch z minus z0 in der Menge der komplexen Zahlen existiert. Wie üblich nennt man diese komplexe Zahl, wenn sie existiert, die Ableitung, genauer die komplexe Ableitung von f im Punkt z0 und die Symbolik auch f' an der Stelle z0. Teil 2 der Definition, Seite 6 unten, der Begriff der Holomorphie. Die Funktion f wird holomorph auf der Menge U genannt oder auch komplex differenzierbar auf U. Oder regulär ist ein anderes Wort auf der Menge U, wenn man die komplexe Ableitung an jeder Stelle Z0 aus U bilden kann. Wenn das geht, dann ist die komplexe Ableitung natürlich eine Funktion von U nach C. Bemerkungen, die Bemerkung 0 auf der Seite 7. Statt f' z0 schreibt man auch df nach dz an der Stelle z0 oder df nach dz, senkrechter Strich dahinter und unten dran gehängt z gleich z0. Üblich, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, ist eben f' z0. Wenn man einmal differenzieren kann, dann stellt sich die Frage, ob das weitergeht. Und höhere Ableitungen werden wie üblich rekursiv definiert, wobei man natürlich unterstellt, dass man weiterhin ableiten kann. Also f2' ist f' in Klammern nochmal ein Strich dran. Voraussetzung natürlich dabei, f' kann wiederum differenziert werden an jeder Stelle. Und die n-te Ableitung von f, rekursiv definiert, ist die n-1. Ableitung und die nochmal komplex abgeleitet. Dann steht unten auf der Seite 7 eine Beobachtung, die Sie auch aus der reellen Situation kennen, nämlich Differenzierbarkeit im komplexen Sinne ist stärker als die Stetigkeit. Also Differenzierbarkeit impliziert die Stetigkeit. Und das wollen wir uns auf der Seite 8 ein bisschen näher überlegen. Wenn man Stetigkeit nachrechnen will, dann nimmt man eine Folge Zn, die gegen den betrachteten Punkt konvergiert und guckt, konvergiert fZn gegen f an der Stelle z0. Und da reicht es natürlich, sich Folgen anzugucken, wo Zn ungleich z0 ist. Nehmen wir das mal an, wir haben eine Folge, die konvergiert gegen z0. Alle Zn sind ungleich z0. Dann passiert Folgendes: Der Differenzenquotient fZn minus fZ0 dividiert durch Zn minus Z0, der konvergiert nach Voraussetzung der Differenzierbarkeit gegen f' Z0. So, und das nächste sollten Sie sich selbst mal überlegen. Diese Konvergenz impliziert, dass Sie für genügend große n die folgende Abschätzung haben: Der Differenzenquotient betragsmäßig ist für genügend große n kleiner gleich 1 plus die Länge f' von f' z0. Kleiner Hinweis, Sie nehmen in der Konvergenz, die oben steht, in der zweiten Zeile, in der Definition, was das bedeutet, einfach mal Epsilon gleich 1. Gut, wenn Sie die Ungleichung unterstellen, die in der Mitte steht von Seite 8, dann multiplizieren Sie die mit Zn minus Z0 durch und erhalten fZn minus fZ0, Betrag davon, kleiner gleich 1 plus f' z0, Betrag, mal Z minus Zn minus Z0, Betrag. Ja, und was passiert rechts? Die rechte Seite geht offensichtlich gegen 0. Und das bedeutet, Limes n gegen unendlich fzn ist gleich fz 0. Zur Übung empfehle ich Ihnen ganz dringend, diesen Beweis, diese Skizze mal sauber auszuführen. Gucken wir uns Beispiele an. Wen kann man differenzieren? Natürlich, wie auf der Seite 8 unten aufgeschrieben, jede konstante Funktion. Das heißt, man nimmt zwar reelle Zahlen a und b und guckt sich die Funktion f von c nach c an. F von z soll überall gleich a plus i b sein. Worum kann man differenzieren? Steht auf der Seite 9 oben. Der Differenzenquotient ist immer identisch 0, egal wo Sie ihn ausrechnen. Und das bedeutet, zweite Zeile von Seite 9, die konstante Funktion ist überall differenzierbar auf c, also holomorph. Und die Ableitung ist überall gleich 0. Beispiel 2, ein bisschen anspruchsvoller, die Funktion f von c nach c wieder, f von z gleich z Quadrat. Ja, am Anfang, wenn man noch keine Rechenregeln hat, dann hilft nur eine konkrete Nachprüfung, was passiert. Das heißt, wir schreiben den Differenzenquotienten auf, wie in der Mitte von Seite 9. Differenzenquotient liest sich als z Quadrat minus z0 Quadrat dividiert durch z minus z0. Genau wie im Reellen formt man um z Quadrat minus z0 Quadrat ist z plus z0 mal z minus z0. Kürzt sich z minus z0 einmal raus und das Ergebnis, der Differenzenquotient an der Stelle z0 ist gleich z plus z0 und bei z gegen z0 konvergiert das gegen 2 mal z0. Fazit, die Funktion ist überall auf c komplex differenzierbar, also dort holomorph, und die Ableitung f' von z ist gleich 2 mal z für alle z. Auch zur Übung die Aufforderung, unten auf der Seite 9 gucken Sie sich die Funktion f von z gleich z hoch n an. N eine beliebige natürliche Zahl, z irgendeine komplexe Zahl, also f wieder von c nach c. Dann stellen Sie fest, die Funktion f ist auch holomorph auf ganz c, wie im vorigen Beispiel, nicht nur für n gleich 2, sondern für jedes n. Und wie im Reellen ergibt sich die Ableitungsregel, die auf der Seite 9 ganz unten eingerahmt steht. F' von z ist n mal z hoch n minus 1. Wenn man sich das anguckt, die Bemerkung auf Seite 10 oben, es gilt eigentlich das, was man im Reellen kennt. Aber, das ist jetzt Bemerkung 3, nicht alles ist wie im Reellen. Das heißt, auch beliebig einfach strukturierte Funktionen müssen nicht komplex differenzierbar sein. Das zeigt das Beispiel 3, die Funktion f von c nach c, die Konjugation. F von z geht über in z quer, also x minus iy als Ergebnis. Da könnte nicht viel schief gehen, sollte man meinen, aber stellt sich heraus, die Funktion ist nirgendwo komplex differenzierbar. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zum reellen Fall. Das ist auf der Seite 10 in der zweiten Hälfte erläutert. Man kann die Funktion Konjugation natürlich auch als Funktion von R2 nach R2 auffassen. Dann ist einfach fxy gleich x. Erste Komponente bleibt erhalten. Aus der zweiten Komponente y wird minus y. Und hier ist es so, man kann die Funktion f als Funktion von zwei reellen Veränderlichen beliebig partiell differenzieren. Wenn Sie zum Beispiel partiell nach x differenzieren, dann bekommen Sie als Ergebnis immer den ersten Einheitsvektor 1, 0. Wenn Sie partiell nach y differenzieren, bekommen Sie den Vektor 0, minus 1. Und Sie können beliebig oft weiter partiell differenzieren. Das Fazit, aus der Existenz der partiellen Ableitungen folgt keineswegs, dass die Funktion komplex differenzierbar ist. Das wollen wir uns jetzt überlegen. Auf der Seite 11 wollen wir uns jetzt überlegen, dass die Konjugation nirgendwo komplex differenzierbar ist. Um das zu tun, fixieren wir einen Punkt, z0 als x0 plus i y0. Wenn wir Differenzierbarkeit untersuchen wollen, müssen wir Differenzenquotienten angucken. Das heißt, wir schauen uns Punkte z an, aber jetzt spezielle Punkte z, nämlich die im ersten Fall von der Form x plus i y0. Diese z setzen wir ein in den Differenzenquotient und das Ergebnis, leichte Rechnung, Sie bekommen immer den Wert 1 bei dieser Wahl. Jetzt macht man eine zweite Wahl für den Punkt z, nämlich in der Mitte von Seite 11 steht, jetzt schauen wir uns z an, x0, die erste Koordinate wird also fixiert, x0, plus iy als zweite Koordinate. Wenn man dann den Differenzenquotient ausrechnet für diese z, ergibt sich minus 1. Mit anderen Worten, wenn man den Grenzübergang z gegen z0 ausführt, in Richtung der Achsen, das haben wir ja gerade gemacht, da ergeben sich verschiedene Werte. Und wenn man aus verschiedenen Richtungen zu einem Punkt läuft und sich in den verschiedenen Richtungen verschiedene Limiten ergeben, dann kann natürlich kein Grenzwert im Sinne der Definition Grenzwertbildung in R2 existieren. Das heißt, Sie können sich noch so anstrengen, die Funktion z geht über in z quer, ist nirgendwo komplex differenzierbar. Auch hier meine dringende Bitte, gucken Sie sich die Überlegung, die auf der Seite 11 gemacht wurde, wirklich genau an, dass Sie hier ja auch zustimmen, dass man nicht komplex differenzieren kann und nicht etwa irgendwas Komisches gerechnet hat. Das als Warnung, dass reelle Differenzierbarkeit im Sinne der Existenz der partiellen Ableitungen nicht notwendig impliziert, dass man komplex differenzieren kann. Sonst hätte man sich das ganze Konzept der komplexen Differenzierbarkeit eigentlich sparen können. Weitere Beispiele für holomorphe Funktionen. Wir sind auf der Seite 12. Die ergeben sich natürlich viel einfacher, wenn man Rechenregeln hat. Dann kann man anfangen rumzubasteln und erkennt direkt, dass viele Funktionen, komplexe Funktionen auch differenzierbar sind, Polynome, rationale Funktionen und so weiter. Aber das ist ganz hilfreich, Rechenregeln zu benutzen, anstatt das immer mit der Definition von differenzierbar nachzuprüfen. Die Rechenregeln sind zusammengefasst in unserem ersten Satz, der Satz 22.1.1 auf der Seite 12. Dann nehmen wir zwei offene Mengen, U und V, in C. In Teil 1 geht es um algebraische Operationen. Das heißt, f und g, definiert auf der offenen Menge u mit Werten in c, sind beide an einer Stelle z0 in u komplex differenzierbar. Die Feststellung, dann sind auch die Funktionen f plus g, f mal g in z0 komplex differenzierbar. Mit folgenden Ableitungsregeln, f plus g' ist f' plus g', f mal g abgeleitet ist f' mal g plus f mal g'. Also die völlig analogen Regeln, wie man sie auch für die Ableitung von Funktionen einer Veränderlichen kennt. Teil 2 auf der Seite 13, da geht es um Quotienten. Gucken wir uns zunächst mal den Kehrwert an einer Funktion f. Z0 ist jetzt eine Stelle in der Menge U, wo die Funktion natürlich nicht verschwinden soll, rot eingerahmt, fz0 sei ungleich 0. Dann kann man den Kehrwert bilden, zumindest in der Umgebung von dem Punkt Z0. Und die Funktion 1 durch f, die ist nicht nur da definiert, sondern auch an der Stelle Z0 komplex differenzierbar. Und es gilt das Analogon zu dem, was man im Reellen hat, 1 durch f. Abgeleitet an der Stelle z0 ist minus f'z0 dividiert durch fz0 Quadrat. Als Konsequenz aus Produktregel der vorigen Seite und dieser Regel für den Kehrwert ergibt sich die Quotientenregel. Wenn Sie f durch g ableiten wollen und wenn g natürlich nicht verschwindet, dann gilt das, was man auch im Reellen aufschreibt. Eine ganz wichtige Regel, die wichtigste überhaupt, die Kettenregel. Hier haben wir unser F definiert auf U mit Werten in C. Das soll in Z0 aus U komplex differenzierbar sein, wie bisher auch. Die neue Forderung, so neu ist sie auch nicht, im Reellen hat man dasselbe. Man fordert FU, also das Bild von U unter F, ist enthalten in der offenen Menge V. Und wir haben eine zweite Funktion G, die ist auf V definiert, hat Werte in C und die ist komplex differenzierbar, wo an der Stelle W0 und W0 ist gerade FZ0. Auf der Seite 14 oben finden Sie das übliche Bild, wo nochmal aufgezeichnet worden ist, wie die Funktionen F und G verlaufen. Viel wichtiger ist die Konsequenz. Unter den genannten Voraussetzungen ist G verkettet F, also G Kringel F, an der Stelle Z0 komplex differenzierbar. Und für die Ableitung von G Kringel F an der Stelle Z0 bekommt man die Ableitung von G an der Stelle W0, diese komplexe Zahl, die wird multipliziert mit der Ableitung von F an der Stelle Z0. Das heißt, rechts in der rot eingerahmten Box bildet man einfach das Produkt der komplexen Zahlen G'W0 und F'Z0. Sie sollten selbst die Beispielliste ergänzen, die auf der Seite 14 steht. Erste Beispiel 1 durch z. Man kann überall differenzieren im komplexen Sinne, wo z ungleich 0 ist und bekommt als Ergebnis, als Ableitung an der Stelle z minus 1 durch z Quadrat. Benutzen Sie die Regel für die Ableitung von 1 durch einer Funktion. Dann kann man das Ergebnis von vorhin verallgemeinern. Teil 2, Beispiel 2. Sie betrachten die Funktion z geht über in z hoch k. K ist jetzt eine ganze Zahl. Und wenn k negativ ist, dann müssen Sie natürlich z gleich 0 ausschließen. Aber in allen zulässigen Fällen ist die Ableitung von z hoch k die Funktion k mal z hoch k minus 1. Punkt 3 auf der Seite 14 unten, rot markiert, der Nachweis der Kettenregel. Das heißt, Sie sollten mal zurückblättern in die HMI 1, die Bemerkungen zur Kettenregel im reellen Fall anschauen und sich dann mal überlegen, wie man eventuell die Kettenregel im komplexen Fall begründet. Das ist auch eine Übung, die ich Ihnen selbst mal überlasse. Das als kurzer Einblick in die erste Vorlesung. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt den Begriff der komplexen Ableitung. Wir haben gesehen, aus reeller partieller Differenzierbarkeit folgt nicht unbedingt komplexe Differenzierbarkeit. Und die Frage, gibt man die Hoffnung auf? Oder aber guckt man mal genauer hin, welche Zusammenhänge eigentlich bestehen zwischen der komplexen Ableitung und den bekannten reellen partiellen Ableitungen. Das ist ein bisschen aufwendiger und das wollen wir uns dann in der zweiten Vorlesung angucken.